Und weil ich mich so sehr freue, habe ich euch zum Anfang zwei gute Nachrichten mitgebracht. Die erste, auch wenn ich nicht oft hier bin und auch wenn ich die meisten von euch gar nicht so gut kenne, habe ich euch doch richtig gerne. Ich mag euch wirklich richtig gerne und ihr liegt mir sehr am Herzen. Das ist die erste gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, dass jeder von uns heute hoffentlich jemanden aus seinem Leben verbannen wird. Jeder von uns heute wird hoffentlich jemanden aus seinem Leben schmeißen. Was ich damit meine, das kriegt ihr in den nächsten 30 Minuten, wird das hoffentlich klar werden. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit Paulus und die kitzelnden Ohren. Der Text zu dieser etwas merkwürdigen Überschrift, der steht im 2. Timotheusbrief, in Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Ich habe für heute zwei Punkte mitgebracht, die ich euch jetzt noch nicht verrate, sondern wir wollen zuerst einmal den kompletten Text lesen und dann damit einsteigen. Ich lese vor. 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 4. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Okay, zum Anfang einmal ein paar kurze Daten und Fakten zum 2. Timotheusbrief. Wer bei Wer wird Millionär aufgepasst hat, der weiß, der 2. Timotheusbrief, der wurde von Paulus geschrieben. Und zwar relativ am Ende seiner Lebens- und Wirkenszeit, so ungefähr im Jahre 66, 67 nach Christus. Damit ist er nicht nur einer der ältesten Briefe des Neuen Testamentes, sondern auch der letzte Brief, den Paulus in seinem Amt als Apostel vor seinem Tod geschrieben hat. Gerichtet ist er an Timotheus. Timotheus war Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus. Timotheus war ein sehr junger Gemeindeleiter, ein sehr junger Mensch, der mit Paulus gearbeitet hat, der so eine Art Schüler von Paulus war und dem Paulus halt durch die Timotheusbriefe vieles näher bringen wollte. Im 1. Timotheusbrief behandelt Paulus viele Themen, die das Gemeindeleben betreffen. Da geht es dann um so Fragen wie, wie ist das Verhalten von Mann und Frau in der Gemeinde? Wie sollte eine Gemeinde mit Witwen umgehen? Was sind so Anweisungen für Älteste und vieles mehr? Im 2. Brief dann richtet sich Paulus mehr persönlich an Timotheus. Es geht mehr um Timotheus selber, um sein geistliches Leben, um seinen Dienst. Man kann es als so eine Art geistliches Vermächtnis von Paulus an Timotheus sehen, als eine Art Leitfaden vom Lehrer für den Schüler. Und in diesen Brief, den 2. Timotheusbrief, in das letzte Kapitel wollen wir heute einsteigen und wir wollen sehen, was Paulus mit kitzelnden Ohren zu tun hat. Und das ist der erste Punkt der Predigt. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ist der hier? Ansonsten machen wir es ohne, dann müsst ihr mir sehr gut zuhören. Der erste Punkt ist die Notwendigkeit der Predigt. Ich lese Vers 1 noch einmal vor. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Und ich weiß nicht, wie viele Filme ihr so in eurem Leben geguckt habt. Ja, perfekt. Gehen wir einmal, genau. Ich weiß nicht, wie viele Filme ihr in eurem Leben so geguckt habt. Ich habe letztens noch einen Actionfilm geguckt, wo eine Person gefangen genommen wurde. Und zwar wurde diese Person von den Bösewichten gefangen genommen und diese Bösewichte haben diese Person gefoltert, weil sie etwas von ihr wissen wollten. Sie wollten etwas ganz Bestimmtes herausfinden und sie haben ihr wehgetan, um diese Information von ihr zu bekommen. Und diese Person hat gesagt, ich weiß nichts, ich kann euch nichts sagen. Und sie wurde immer verzweifelter, weil die Leute ihr nicht geglaubt haben. Und irgendwann rief sie dann aus in kompletter Verzweiflung, ich schwöre beim Grab meiner Mutter, ich weiß nichts. Was sie damit sagen wollte war, ich habe wirklich keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Ich kann euch nicht das sagen, was ihr von mir wissen wollt. Und mir ist das so wichtig, dass ihr mir das glaubt, dass ich sogar beim Grab meiner eigenen Mutter schwöre. Ich will gar nicht darauf hinaus, wie moralisch verwerflich das ist, beim Grab seiner Mutter zu schwören. Mir ist in diesem Moment einfach nur bewusst worden, okay, manchmal benutzen wir ziemlich starke Ausdrücke, um etwas klarzumachen. Ja? Wenn uns etwas wirklich wichtig ist, wenn wir etwas mitteilen wollen, dann benutzen wir sehr starke Bilder, sehr starke Ausdrücke, um das zu sagen. Und genau das macht Paulus hier auch. Paulus schwört nicht beim Grab seiner Mutter, aber er beruft sich auf Jesus und er beruft sich auf etwas Zukünftiges, nämlich auf das Wiederkommen von Jesus. Und wenn ich etwas klar machen will, wenn ich wirklich zeigen will, mir ist etwas ganz wichtig und mir ist etwas sehr bedeutend, dann berufe ich mich auf Jesus. Das Wort, was Paulus hier im Originaltext für bezeugen benutzt, das haben die Griechen in der damaligen Zeit dann benutzt, wenn sie bestimmte Menschen oder auch Götter wegen einer bestimmten Sache in den Zeugenstand rufen wollen. Das heißt, es war ein sehr starkes Wort, was Paulus hier benutzt, wenn es als Aufruf zum Zeugnis sein geht. Es hat so ziemlich die gleiche Gewichtung, wie wenn ich sage, ich schwöre oder ich beschwöre dich, ich weiß von nichts. Wir merken also, Paulus meint es sehr ernst. Es ist ihm sehr wichtig. Was auch immer er jetzt zu sagen hat, das ist nichts Leichtes, das ist kein Weißbrot, das ist keine Milch, das ist feste Speise. Das macht er am Anfang hier sehr klar deutlich, es geht um etwas extrem Wichtiges. Und ich meine, das wissen wir jetzt, weil wir lesen das in der Bibel, wir wissen, das ist Wort Gottes, das hat Autorität, das ist unfehlbar und absolut wahr. Für damals war es Paulus aber extrem wichtig, dass Timotheus und dass die Gemeinde in Ephesus das auch versteht. Und ich glaube, nach diesem ersten Satz, nach diesem Bezeugen bei Jesus Christus, wusste jeder, okay, jetzt wird es nochmal ernst, jetzt sollten wir gut aufpassen. Und vielleicht hilft es uns auch, wenn wir uns diese Aussage bewusst machen, wenn wir uns bewusst machen, Paulus war es wirklich wichtig, das, was jetzt kommt, klarzumachen, dass er etwas zu sagen hat. Jesus wird irgendwann wiederkommen. Jesus wird Lebende und wird Tote richten. Er wird sein Reich aufbauen. Das wird alles geschehen. Über das Wann, Wie und Wo streiten sich die Christen schon seit Hunderten von Jahren. Über dieses Wann, Wie und Wo wird Daniel Siemens in diesen Bibelabenden reden. Darüber will ich jetzt gar nicht reden. Das soll gar nicht Thema sein. Was wichtig ist und was feststeht, ist, dass diese Dinge passieren werden. Und Paulus beruft sich genau darauf und sagt, so sicher wie das, was hier jetzt passieren wird, ist das, was ich euch sagen habe, so wichtig ist es, deswegen hört mir gut zu. Und dann geht es weiter mit Vers 2. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Das Wort, was Paulus hier für Predigen benutzt, das ist Keruso. Keruso, das kommt vom griechischen Wort für Herold und bedeutet so viel wie öffentliches Proklamieren oder öffentliches Verkündigen. Paulus beschreibt sich selbst im ersten Kapitel vom zweiten Timotheusbrief als ein solcher Herold. Ist euch bewusst, was ein Herold ist? Wisst ihr, was ein Herold ist? Ein Herold, das war im Mittelalter oder auch im Spätmittelalter ein Mensch, der öffentliche Bekanntmachungen gemacht hat. Das heißt, Könige hatten seinem Volk etwas zu sagen und ein Herold ist in die Dörfer gefahren oder geritten, gelaufen und hat diese Verkündigung eines Königs weitergegeben, hat dem Volk gesagt, was der König zu sagen hat. Ein Herold hat nie das gesagt, was er selber sagen wollte. Ein Herold hat immer das gesagt, was ihm aufgetragen wurde. Und deswegen passt dieser Begriff oder diese Bezeichnung, die sich Paulus auch selber gibt, sehr gut. Ein Herold hat nie gesagt, was er wollte, ein Herold hat immer gesagt, was ihm ein König aufgetragen hat. Und genau so ist das, was Paulus hier sagt. Er gibt Timotheus die Aufgabe, genau das weiterzugeben, was der König der Römer ihm sagt. Oder was der Hohe Rat in Jerusalem sagt. Nein, Timotheus soll verkündigen, und zwar nicht das, was er möchte, sondern er soll das Wort verkündigen. Und zwar nicht mehr und nicht weniger als das Wort. Wenn Paulus hier von dem Wort redet, dann redet er von der Gesamtheit der Heiligen Schrift. Denn nur ein paar Verse vorher, in Kapitel 3, Vers 16, sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überweisung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also alle Schrift, das komplette Wort Gottes, ist das Wort, was Paulus hier meint, das Wort, was Timotheus verkündigen soll, und zwar in seiner Gesamtheit. Es ging darum, dass Paulus sagt, verkündige alles, was die Schrift zu sagen hat, damit die Gesamtheit Gottes sichtbar wird. Damit nicht nur einzelne Teile gepredigt werden und man ein fehlerhaftes Bild von Gott bekommt, sondern alles, das Wort, das komplette Wort wird gepredigt, damit auch die komplette Gesamtheit Gottes bekannt wird. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation im Leben kennt, wenn man so eine richtig gute Gelegenheit hat, mit jemandem über Gott zu reden. Wenn jemand in der Schule eine schwere Zeit durchmacht und dann kommt er zu einem und will mit einem reden. Wenn auf der Arbeit jemand fragt, ey, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und das sind diese Momente, wo man sofort weiß, okay, das ist jetzt hier meine Chance, jetzt kann ich hier über das Evangelium reden, jetzt kann ich hier von Gott erzählen. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben uns angewöhnt, in Bezug auf Gott immer auf diese Momente zu warten. Ja? Immer auf diesen einen perfekten Moment zu warten, wo es sich so richtig anbietet, von Gott zu erzählen oder über Gott zu reden. diesen einen Moment abzuwarten, wo nichts schiefgehen kann. Paulus sagt aber ein bisschen was anderes. Paulus sagt, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Für Paulus ist klar, dass der Zeitpunkt, um Gott zu verkündigen, um öffentlich zu proklamieren, nicht in irgendeinem bestimmten Moment liegt, diesem einen Moment, wo es sich richtig gut anbietet, sondern dass es vielmehr um eine allgemeine Grundhaltung geht. Eine Grundhaltung, die aussagt, okay, wie kann ich hier und jetzt, wo ich bin, verkündigen? Wie kann ich hier und jetzt Gott bezeugen? Wie kann ich hier und jetzt Zeuge für Jesus sein? Ich habe es oft erlebt, dass ich in meinem Leben so einen Moment hatte, wo ich dachte, oh, das ist jetzt dieser eine Moment. Jetzt habe ich die perfekte Gelegenheit und dann habe ich diesen Moment nicht genutzt. Und dann war ich enttäuscht. Und ich glaube, wir kennen das, wenn so Momente kommen, die wirklich sich idealerweise so anbieten, wo man denkt, das ist der Moment, wo ich wirklich von Gott erzählen kann. Und dann klappt es nicht so, wie man es sich vorstellt. Dann findet man nicht die richtigen Worte. Man sagt vielleicht irgendwas, was die andere Person blöd findet oder was sie falsch versteht. Und dann ist man ziemlich enttäuscht und denkt sich, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt habe ich es verbockt. So eine Chance kriege ich nie wieder. Und Paulus sagt, glaube ich, was ganz anderes. Paulus sagt, es geht eben nicht um diesen einen Moment, sondern Paulus sagt, es geht darum, dass wir jeden Moment so angehen, dass wir jederzeit bereit sind, das Wort Gottes zu verkündigen. Nicht nur, wenn es uns gerade passt, sondern auch, wenn es uns nicht passt. Und ich habe mal die komplette Apostelgeschichte durchgelesen und ich habe mal nur so ein paar Momente und Situationen rausgesucht, in denen Paulus gepredigt hat, in denen Paulus das getan hat, was er hier Timotheus auffordert. Und wir können uns das einmal angucken. So das erste Mal, dass Paulus Jesus verkündigt, das ist in der Synagoge in Damaskus. Paulus ist eigentlich nach Damaskus gekommen, um Christen zu verfolgen, um Christen zu verhaften, festzunehmen und ins Gefängnis zu werfen. Und auf dem Weg dahin begegnet ihm Jesus. In Damaskus bekehrt er sich und geht sofort in die Synagoge und verkündet dort. Das heißt, in der Synagoge saßen noch Leute, die dachten, er ist dort, um sie umzubringen. Dann geht er nach Jerusalem und verkündigt dort das Evangelium, wo die Leute auch noch alle Angst vor ihm hatten, weil sein Ruf ihm immer noch vorausgeeilt ist. Auf seiner ersten Missionsreise ist er in Antiochia. Da predigt er vor einer Gruppe von Juden, die ihm feindlich gesinnt sind. In Ikonion wollten die dortigen Juden ihn und seine Begleiter steinigen. In Philippi hat er zu einem Kerkermeister in einem Gefängnis gepredigt, in Athen auf einem Markt zwischen lauter ganzer Götzen und ungläubiger Menschen. Wieder in Jerusalem predigt er zu einer jüdischen Versammlung, die ihn eigentlich auch festnehmen wollte, um ihn zu töten. Dann hat er vor dem Hohen Rat in Jerusalem gepredigt, die ihm auch nicht freundlich gesinnt waren. Dann vor römischen Statthaltern in Caesarea, dann sogar vor einem König und seiner Frau, dann auf einem Schiff mitten in einem Sturm auf dem Weg nach Rom, und schließlich in Rom, als er in Gefangenschaft saß. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind das jetzt nicht so die perfekten Orte, die perfekten Momente, wo es sich hundertprozentig anbietet, Gott zu bezeugen, Evangelium zu verkündigen. Aber wir sehen an diesen Beispielen sehr gut, dass Paulus eben genau darum geht, zu sagen, es geht nicht um diesen einen Moment, es geht um jeden Moment. Es geht um eine Haltung, die zu jeder Zeit bereit ist, das Evangelium zu verkündigen. Und dann sind wir beim zweiten Teil von Vers 2. Wie soll dieses Predigen, wie soll dieses öffentliche Verkündigen, wie soll das überhaupt aussehen? Und Paulus hat mehrere Antworten parat. Überführung, Zurechtweisung und Ermahnung. Eine Predigt, die soll überführen. Überführen bedeutet so viel wie den Beweis erbringen. Wenn die Polizei einen Verbrecher überführt, dann bedeutet das, dass sie Beweise gefunden haben, die zweifelsfrei belegen, dass dieser Mann eine Straftat begangen hat, verhaftet werden und verurteilt werden muss. Dass es keinen Zweifel an seiner Schuld gibt und dass sie ihn deswegen festnehmen konnten. Dasselbe Wort, was Paulus hier für überführen benutzt, das benutzt Jesus auch in Johannes 16, Vers 8. Da weist er nämlich auf das Kommen des Heiligen Geistes hin. Und er sagt, der Heilige Geist wird kommen und die Welt von ihrer Sündhaftigkeit überführen. Das heißt, der Heilige Geist wird genau diesen Beweis erbringen, dass jeder Mensch sündig ist und dass jeder Mensch Vergebung braucht. Und genauso ist es mit dem Predigen. Eine Predigt soll den Zuhörer überführen. Das Wort Gottes, es gibt dieses Beispiel im Jakobusbrief, das ist für den Menschen wie ein Spiegel, in dem man hereinschaut und sieht, was nicht so ist, wie es sein sollte oder was noch unschön aussieht. Wir sollen durch das Wort Gottes von unserer Sünde überführt werden. Und dann gibt es hier immer zwei Arten von Zuhörern. Dann gibt es die Zuhörer, die gar nicht gläubig sind. Die, die durch das Wort Gottes, durch die Predigt zeigen, erkennen sollen, dass sie verloren gehen, wenn sie nicht in einer Beziehung mit Jesus Christus als ihrem Retter leben. Dass die Predigt ihnen zeigt, dass sie getrennt von Gott leben und dass sie Vergebung brauchen. und dass ihnen klar wird, dass sie so, wie sie leben, aktuell nicht weiterleben können. Und dann gibt es den gläubigen Zuhörer, der schon mit Jesus lebt, der sich schon bekehrt hat, der aber genauso Überführung braucht. Weil auch als Christen wir nicht perfekt sind. Ja, wir sündigen immer noch. Das ändert nichts an unserem Status als errettete Kinder Gottes. Aber wenn wir Christus als unseren Retter annehmen, dann sollte es unser dringendlichstes Anliegen sein, Gott möglichst wohlgefällig zu leben. Und dann brauchen wir ebenso Überführung. Dann brauchen wir ebenso Leute, die uns sagen, wo unsere Sünde vielleicht noch im Leben ist. Überführung ist das Erkennen der Schuld, die wir von Gott haben. Und Zurechtweisung und Ermahnung ist das, was uns dann dazu bringen soll, von eben diesen Sünden wegzukommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn mir jemand auf den Kopf zusagt, dass ich etwas falsch gemacht habe, dann ist das im ersten Moment mal kein schönes Gefühl. So direkt gesagt zu bekommen, hier hast du was verbockt. Das ist menschlich, dass man sich da nicht so wohl fühlt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es gut ist. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich dabei nicht so wohl fühlt. Und ich sage euch auch, warum. Peter Dück hat bei euch vor 2 Wochen gepredigt und bei uns vor 3 Wochen. Und diese Predigt, die hat mir so richtig Schimmer vor den Kopf gebrettert. Weil er in dieser Predigt etwas gesagt hat oder etwas verkündigt hat, wo Gott mir gezeigt hat, ey, da läuft in deinem Leben richtig was schief. Da hast du Prioritäten falsch gesetzt und da solltest du dich ganz dringend einmal hinterfragen. Und ich weiß aus dem Gottesdienst in Espelkamp, wo er diese Predigt gehalten hat, dass ich nicht der Einzige war, der sich in dem Moment so gefühlt hat, dass einige Menschen da gemerkt haben, oh, da läuft was schief. Da wurde bei einigen von uns genau der Beweis erbracht, dass in unserem Leben etwas so aussieht, wie es nicht aussehen sollte. Da haben bei einigen von uns die Ohren gewackelt, aber richtig. Zurechtweisung und Ermahnung ist nicht immer angenehm. Es ist eher sogar unschön, aber notwendig ist sie trotzdem. Und ich komme nochmal auf die erste gute Nachricht aus meiner Einleitung zurück. Ich habe gesagt, dass ich euch sehr gerne mag und dass ihr mir sehr wichtig seid. Ich würde das sogar noch ein bisschen drastischer und noch ein bisschen heftiger vielleicht ausdrücken. Ich sage sogar, dass als die Glaubensgeschwister, die ihr für mich seid, ich liebe euch liebe. Dass ich euch als Glaubensgeschwister liebe. Und das ist wichtig, dass ihr das wisst, denn wenn wir über sowas wie Überführung und Zurechtweisung und Ermahnung reden, so Themen, die negativ behaftet sind, dann ist es essentiell wichtig, dass wir immer wissen, dass das in Liebe geschieht. Der Pastor aus meiner Heimatgemeinde hat das vor ein paar Wochen, als ich dort war in der Predigt, mal sehr schön zusammengefasst. Und ich würde das gerne als Prinzip einmal hier aufgreifen. Und zwar das Prinzip von Liebe und Wahrheit. Die beiden gehören in der Gemeinde untrennbar zusammen, denn Wahrheit ohne Liebe ist brutal und Liebe ohne Wahrheit ist scheinheilig. Wenn ich jemandem eine biblische Wahrheit mitgebe, ohne Liebe für diese Person zu haben, wenn diese Person nicht merkt, dass das aus Liebe zu ihr geschieht, dann kommt das hart und herzlos rüber. Aber wenn diese Person merkt, ich sage ihr das nicht, weil ich ihr Böses will, sondern weil sie mir wichtig ist und weil ich möchte, dass sie Veränderung erfährt, wenn sie merkt, dass das in Liebe geschieht, dann wird es für sie wesentlich leichter sein, das anzunehmen und das für sich selber zu überprüfen. Und logischerweise, wenn ich jemanden liebe, dann will ich immer das Beste für diese Person. Auch wenn das heißt, dass das Beste für jemanden zu wollen, bedeutet, ihm etwas zu sagen, was er in dem Moment vielleicht gar nicht hören will. Ihm etwas zu sagen, was ihm vielleicht ein bisschen vor den Kopf schlägt, was aber wichtig für ihn ist. Ich behaupte, kein Elternteil, der sein Kind liebt, würde dabei zusehen, wie sich dieses Kind mit Drogen vollstopft und dadurch umbringt. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, würde sein Dringlichstes versuchen zu verhindern, dass Kinder auf diesen Weg geraten. Weil Liebe was Aktives ist. Liebe guckt nicht nur zu, Liebe handelt. Und wenn mir jemand wichtig ist, dann werde ich alles dafür tun, dass diese Person möglichst gut lebt. Deswegen gehören Liebe und Wahrheit untrennbar zusammen. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus sagt, oder was Paulus meint, wenn er sagt, überführe, weise zurecht, ermahne, mit aller Langmut und Lehre. Langmut, das ist ein etwas älteres Wort, das bedeutet so viel wie Geduld. Das heißt, Erkenntnis und Veränderung bei einem Menschen nicht zu erzwingen, nicht von einem Tag auf den anderen so zu fordern, sondern zu begleiten, die nötige Zeit zu geben, dass Veränderung bei einem Menschen geschehen kann. Und auch das ist ein Aspekt von Liebe. 1. Korinther 13, Vers 4 sagt, die Liebe ist langmütig. Ja, das heißt, sie ist geduldig, sie erzwingt nichts, sie vergibt, sie erträgt, sie trägt, sie wartet, um es mal mit meinen eigenen Worten wiederzugeben. Und Lehre, das, was Paulus hier sagt, Lehre, das meint die biblische Wahrheit. Den Willen Gottes für den Menschen. Ja, das, was wahrhaftig ist, das, was wahr ist. Überführung, Zurechtweisung und Ermahnung, das funktioniert nur, wenn es in Wahrheit geschieht. Ansonsten ist es so ein bisschen wie Staubsaugen in der Wüste. Das ist gut gemeint, aber ziemlich nutzlos. Und ich möchte einmal ein kleines persönliches Beispiel geben, wie dieser Vers 2, wie das ganz praktisch aussehen kann, weil ich das kürzlich erst erleben durfte, wie das aussieht, wenn ein solches gelebtes Predigen, eine solche Verkündigung aktiv wird. Vor ein paar Wochen haben sich nämlich auf der Teenie-Freizeit, die wir von unserer Gemeinde und vom Real Life ausgemacht haben, haben sich ein paar Jungs für ein Leben mit Jesus entschieden. Und das war nicht so, dass sie da zum ersten Mal vom Evangelium gehört haben, dass sie zum ersten Mal da von Jesus gehört haben. Das sind Jungs, mit denen Anton und die Leute, die beim Real Life arbeiten, teilweise seit Jahren genau das da machen. Ja? Verkündigen, Evangelium zu verkündigen, ihnen zu sagen, wo sie in ihrem Leben vielleicht falsche Sachen machen, ihnen zu zeigen, wo sie falsch leben, aber immer in Langmut und Lehre, immer mit Liebe und Wahrheit. Und das hat ein paar Jahre gedauert bei manchen. Ein paar Jahre, wo man gedacht hat, ey, das hat doch gar keinen Sinn mehr, oder ey, das bringt eh nichts. Und jetzt haben sie sich entschieden. Jetzt haben sie diese Entscheidung für Jesus getroffen. Und ich oute mich mal ein bisschen. Als das passiert ist an diesem Abend, hatte ich mehr als nur ein bisschen Pipi in den Augen. Einfach, weil das so schön war zu sehen, dass das da tatsächlich funktioniert. Dass diese Worte, die Paulus hier zu uns redet, dass das nicht irgendwelche leeren Worte sind, sondern dass das Wort Gottes lebendig ist und dass es wirkt. Unser Auftrag als Christen ist es, die Verkündigung der Wahrheit genauso ernst zu nehmen, wie Paulus das hier tut. Ja, zu jeder Zeit bereit zu sein, zu predigen, zu verkündigen. Sich öffentlich oder privat zum Wort Gottes zu bekennen und mit Langmut und Lehre, oder anders gesagt in Liebe und in Wahrheit, andere Menschen durch Überführung, Zurechtweisung und Ermahnung näher zu Gott zu bringen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, das Abwenden von der Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Ich hatte vor 2 Jahren, relativ am Anfang meiner Zeit in Espelkamp, mit einer Person aus unserer Espelkamper Gemeinde so eine theologische Auseinandersetzung. Da gab es so ein Thema, er war einer Meinung, ich war eine andere Meinung und wir haben viel diskutiert, wir haben viel drüber geredet und ich habe mich dann auch persönlich mit diesem Thema viel auseinandergesetzt. Und zwar habe ich 2 Sachen gemacht. Zum einen habe ich mir alle Bibelstellen durchgelesen, von denen ich dachte, dass sie meine Position stützen. So die Bibelstellen, die genau das sagen, was ich dachte, was sie sagen. Das war das eine. Zum anderen habe ich mir viele Predigten angehört. Aber ich habe mir immer nur die Predigten angehört, wo der Prediger auch genau das sagt, was ich gerade hören wollte. Also die Predigten, wo es in der Predigt darum ging, meine Position innerhalb dieser Diskussion zu stützen. Und manchmal ist es vorgekommen, dass ich mir so eine Predigt angehört habe und dann habe ich gemerkt, oh warte mal, der ist ja ganz anderer Meinung als ich. Der ist ja gar nicht meiner Meinung, der ist ja der Meinung von meinem Diskussionspartner. Und dann habe ich die Predigt ganz schnell wieder ausgemacht, weil es ja nicht das war, was ich hören wollte, weil es nicht das war, was ich sehen wollte, weil ich etwas anderes gehört habe als das, was ich wollte, weil es mir angefangen hat, in den Ohren zu kitzeln. Und ich glaube, es ist genau das, was Paulus hier kritisiert. Als Menschen haben wir so einen Hang dazu, uns mit Ja-Sagern zu umgeben. Immer die Leute um uns zu scharren, die uns genau das sagen, was wir hören wollen. Und dabei geht es um eine Bestätigung. Ne? Sag mir, dass ich recht habe. Habe ich recht? Stimm mir zu. Ne? Wir wollen das hören, dass wir recht haben. Wir wollen hören, dass Leute uns Bestätigung geben. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Man könnte dieses, es wird eine Zeit sein, auch mit eine Zeit wird kommen übersetzen. Was Paulus hier anspricht, das ist keine Befürchtung, das ist keine Vorahnung. Das ist ein Wissen von dem, was noch kommen wird. Und was passiert ist, nicht erst im 21. Jahrhundert, sondern schon zu Lebzeiten von Paulus und der ersten Gemeinde gab es diese Problematik. Paulus benutzt den Begriff gesunde Lehre häufiger als Bezeichnung für die Heilige Schrift, weil Paulus weiß, dass ein Leben nach den Maßstäben der Bibel, nach dem, was die Bibel sagt, das Beste ist, was dem Menschen passieren kann. Und deswegen ist es gesund, deswegen ist es gesunde Lehre. Im Kontext dieses Verses meint nicht ertragen viel mehr als nur ein nicht aushalten können. Also es geht nicht darum, dass Leute sagen, oh, ich will mir das nicht anhören. Es beschreibt in dem Kontext von Vers 3 eine bewusste Ablehnung gegen das, was Gott zu sagen hat. Ein bewusstes, ich will nicht mich so verhalten, wie das Wort Gottes es mir sagt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet oder nicht, aber Wahrheit ist nicht verhandelbar. Wahrheit ist noch nicht mal subjektiv. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also Wahrheit steht fest. Wahrheit steht fest, Wahrheit ist in Gott gefestigt und durch Gott beständig. Jesus selber ist die Wahrheit und daran können wir auch nichts ändern, daran gibt es auch nichts zu rütteln. Das Einzige, was wir in Bezug auf Wahrheit bestimmen können, ist, wie viel wir glauben wollen. Also wie viel von Wahrheit wollen wir tatsächlich glauben? Und zu 100% zu glauben, das ist genau der Anspruch, dem wir nicht gerecht werden. Und wenn wir dann mehr auf unsere eigenen Begierden, auf das, was wir hören wollen, hören, als auf das, was Gott zu sagen hat, dann werden wir uns auch automatisch mit den Leuten umgeben, die uns das sagen, was wir hören wollen. Dann werden wir uns Lehrer, Freunde, Pastoren, Gemeinden, Menschen suchen, die uns immer genau das sagen, was wir hören wollen. Und ihr wisst genauso gut wie ich, man findet immer jemanden, der einem das sagt, was man hören will. Auch wenn man manchmal vielleicht länger suchen muss. Zum Beispiel frage ich 5 meiner besten Freunde, ob ich mit dem Mädel ausgehen soll aus meiner Klasse, obwohl sie keine Christin ist, obwohl sie nicht gläubig ist. Und alle 5 werden mir sagen, ey, mach das nicht, das ist keine gute Idee. Alle 5 werden mir sagen, es ist schlecht, alle 5 werden mir davon abraten, alle 5 werden mir Bibelstellen um die Ohren hauen, bis ich sie auswendig kann. Aber wenn ich lieber mit diesem Mädchen ausgehen will, wenn ich lieber mit diesem Mädchen zusammen sein will, als auf das zu hören, was Gott sagt, dann werde ich so lange weiterfragen, bis ich irgendwann einen Menschen finde, der sagt, oh ja, mach halt, keine Ahnung, mach. Und dann habe ich genau die Bestätigung, die ich haben wollte, dann habe ich genau die Rechtfertigung für das, was ich will, gefunden und kann diesem Wunsch nachgehen. Oder wenn zu Hause das Geld knapp ist, in der Familie, das jüngste Kind, das will neue Spielsachen, das mittlere will auf Klassenfahrten, das ältere will ein neues Auto zum 18. Geburtstag haben und man fragt sich, okay, wo soll ich jetzt das ganze Geld hernehmen? Und dann bietet auf der Arbeit dir dein Kollege an und sagt, ey, wir können so ein bisschen von unseren Einnahmen aus diesem Monat so hinter dem Rücken der Firma einfach, weißt du, schieben wir uns in die Tasche, kriegt keiner mit, alles sicher und du kannst dir die Sachen kaufen, die du brauchst. Und eigentlich weißt du selber, dass das absolut nicht legal ist. Dein Partner wird dir sagen, dass das nicht legal ist. Dein Hauskreis wird dir sagen, dass das nicht legal ist. Und wenn du einen Papagei hast, wird selbst dein Papagei dir sagen, das ist keine gute Idee, von deinem Gewissen mal ganz zu schweigen. Aber wenn dir das Geld wichtiger ist als das, was eigentlich gut und wahr ist, dann wirst du auch dafür eine Rechtfertigung finden. Dann wirst du in der hintersten Ecke deines Gehirns eine Erklärung dafür finden, warum es okay ist, das jetzt zu machen, ganz egal, wie unsinnig sie eigentlich ist. Und das, was Paulus hier beschreibt, das ist nichts, was über Nacht passiert. Ja, niemand entscheidet sich ohne Vorwarnung von einer Sekunde auf die nächsten dazu, etwas zu tun, von dem er eigentlich weiß, dass es falsch ist. Und da steckt ein ziemlich langer Prozess dahinter und ich möchte das kurz einmal an einem Beispiel zeigen. Stellt euch kurz vor, wir sind jetzt im Meer. Okay? Das hier ist jetzt Meer und hier an der Säule, da ist ein Wurm. Ich bin ein Fisch und da ist jetzt ein Wurm. Okay? Müsst ihr euch vorstellen. Ich stehe jetzt hier und sehe diesen Wurm und denke mir, boah, der sieht ziemlich lecker aus. Ich glaube, den will ich haben. Und ich will gerade so drauf losschwimmen, dann kommt mir so ein Fisch entgegen und sagt, ey, mach das nicht, da ist ein Haken dran, das ist von dem Fischer, wenn du den Wurm dir holst, wirst du gefangen. Okay, der sieht aber lecker aus. Ich guck nur mal, ja? Ich gehe nur mal kurz so ein bisschen, nur mal so gucken, ich bin ja noch weit weg, ich mache ja nichts, ich guck nur. Und dann gehe ich so 2 Meter näher ran, bin so davor und dann kommt der nächste Fisch und sagt, ey, mach das nicht, das ist eine Falle, du wirst gefangen. Ja, ich weiß, ich gucke nur, ne? nur mal gucken, der sieht ja lecker aus. Und dann gehe ich näher ran und gehe näher ran und der nächste Fisch kommt und warnt mich, aber ich denke mir, ey, ich bin ein Fisch, ich bin nicht blöd, ich kriege den Wurm auch runter, ohne am Haken zu hängen. Und ich gehe immer näher und immer näher und wenn ich kurz davor bin, dann kommt vielleicht einer und sagt, ey, jetzt bist du schon so nah an dem Wurm dran, jetzt nimm ihn dir auch. Ne? Jetzt hast du schon so viel gemacht, jetzt nimm ihn dir. Und dann hole ich mir den Wurm am Haken und weil ich ein Fisch bin, schaffe ich es eben nicht, den vom Haken loszumachen. Ich hänge am Haken und werde gefangen und gefressen. Was ist das Problem? Wann hat dieser Fisch einen Fehler begangen? War das erst, wo er hier zugebissen hat und sich den Wurm geholt hat? Du wolltest was sagen, ja? Als er nicht darauf gehört hat. Und das hat schon hier vorne angefangen. Ne? Genau. Natürlich war es auch ein Fehler, hier zuzubeißen. Aber der erste Fehler war eigentlich, da nicht stehen zu bleiben. In dem Moment, wo mir jemand gesagt hat, ey, das ist nicht gut für dich, hätte ich darauf hören sollen. Und dann wäre es hier nie zugekommen. Der Fehler, der beginnt in dem Moment, wo wir unsere Begierden zulassen und zulassen, dass die auch in uns wachsen. Und Jakobus bringt das im Jakobusbrief in Kapitel 1 schön zum Ausdruck. Da sagt er, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja? Da ist meine Begierde entstanden. Da habe ich diesen Wurm gesehen. Und dann wurde ich gelockt und ich wurde gezogen. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann hier stand und zugebissen habe und gefangen wurde. Wenn wir immer nur auf das hören, auf was wir hören wollen, wenn wir immer nur den Leuten zuhören, die uns das sagen, was wir hören wollen, dann begeben wir uns auf einen Pfad, der uns irgendwann an einen Haken hängt. Ja, der uns Stück für Stück von der Wahrheit wegtragen wird. Und leider sehen wir heutzutage viel zu oft, dass Menschen, teilweise ganze Gemeinden, vom Zeitgeist getragen, vom gesellschaftlichen Druck gezwungen oder von eigenen Idealen besessen, sich gegenseitig Lügen zusprechen, gegenseitig nicht mehr das sagen, was richtig ist, sondern das, was man hören will, um eigene Begierden zu nähren oder um eigene Wünsche zu erfüllen. Und Paulus nennt uns auch die Konsequenz dieses Handelns in Vers 4. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Ich habe ja schon erwähnt, dass dieses Verhalten ein Prozess ist. Wir haben das gerade bei dem Fisch gesehen, der nicht über Nacht geschieht, der braucht seine Zeit. Und Vers 4 verdeutlicht das nochmal sehr schön. Was hier mit Wahrheit gemeint ist, das ist das, was in Vers 2 und 3 als gesunde Lehre beschrieben wird. Die Wahrheit der Heiligen Schrift, die Autorität, die das Wort Gottes hat. Von dieser Wahrheit werden sich Menschen abkehren und sie werden sich Menschen abkehren, die lieber ihren eigenen Begierden folgen, die nicht das hören wollen, was Gott zu sagen hat, sondern lieber auf das hören wollen, was sie selber sagen. Wenn wir in den Urtext schauen, dann stellen wir fest, dass das Wort abkehren hier im Aktiv steht. Das bedeutet, das ist eine ganz bewusste Haltung, eine ganz bewusste Handlung eines Menschen, sich von Gottes Wahrheit abzuwenden. Es ist ein ganz bestimmtes, ich drehe mich weg oder ich wende mich ab von dem, was die Bibel zu sagen hat. Dieses Hinwenden, was hier steht, das Hinwenden zu den Fabeln, das steht dagegen im Passiv. Das bedeutet, das ist keine aktive Handlung, das geschieht automatisch. Es ist die logische Folge des Abkehrens vom Wort Gottes. Wenn jetzt hier die Wahrheit ist und hier ist die Lüge, ja, und ich stehe hier so zur Wahrheit und ich sage, ich will das da nicht mehr hören, ich will das da nicht mehr haben, dann drehe ich mich aktiv von der Wahrheit weg und automatisch zur Lüge hin. Ja, auch wenn ich das vielleicht so gar nicht wollte. Ich wollte gar nicht ganz bewusst sagen, das ist Lüge und ich drehe mich dem zu, aber ich wollte mich ganz bewusst hiervon wegdrehen und damit drehe ich mich automatisch dahin. Das ist ein Automatismus, der passiert, ob ich das jetzt beabsichtige oder nicht. Und vielleicht sitzt du heute hier im Saal und hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen, hast noch nie bewusst dich für ein Leben mit Jesus entschieden, bist eher dein ganzes Leben vor Gott weggelaufen. Aber merkst gerade, dass das, was Paulus hier sagt, voll auf dich zutrifft. Und dann darf ich euch zusprechen, darf ich euch sagen, die Tür zu Gott, die steht kreuzesweit offen. Jesus ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben, hat so den Weg freigemacht, dass du und ich, dass wir wieder vor Gott treten können. Dass wir wieder in Beziehung mit ihm leben können. Hat unsere Sünden genommen und durch seinen Tod den Weg zu Gott freigemacht. Und auf diesen Weg lädt Gott dich ein, diesen Weg mit ihm gemeinsam zu gehen. Und das ist nicht schwer, das ist ein Gebet, das ist ein bewusstes, ja, ich glaube, ich weiß, dass ich Sünder bin und ich weiß, dass ich Vergebung brauche und ich möchte diese Vergebung in Anspruch nehmen. Das ist ein Gebet, was dich wieder mit Gott leben lässt. Wenn du schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann nimm diesen Text von Paulus als eine Erinnerung. Eine Erinnerung, dass wir an etwas Höheres und etwas Besseres glauben als uns selber, dass wir an etwas Höheres und Besseres glauben als das, was wir wollen, sondern dass wir an das glauben, was Gott will. Und dass wir diese unfassbare Zusage Gottes haben, dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Und das darf uns als Ermutigung dienen, jeden Tag bewusst aufs Neue zu leben und auch zu wissen, für wen wir leben und wie wir leben. Und gleichzeitig auch eine Ermahnung, dass wir uns immer wieder hinterfragen, okay, aus welchen Motiven mache ich jetzt das, aus welchen Motiven mache ich das, aus welchen Gründen handle ich so, steckt da Gott dahinter oder ist das eher meine eigene Begierde? Und ich komme zum Schluss nochmal auf meine Einleitung zurück. Die erste gute Nachricht war, dass ich euch als Glaubensgeschwister liebe. Die zweite gute Nachricht ist, dass wir alle heute eingeladen sind, jemanden aus unserem Leben zu verbannen. Und dieser jemand, das sind unsere kitzelnden Ohren. Oder um es anders zu sagen, unsere Begierden, unsere eigenen Wünsche. Paulus hat schon vor 2000 Jahren vor kitzelnden Ohren gewarnt. Und wir dürfen die heute aus unserem Leben schmeißen. Manche machen das dann vielleicht zum ersten Mal. Manche machen es zum tausendsten Mal. Völlig egal wie oft, wir haben heute diese Gelegenheit, wir haben jetzt diese Möglichkeit, vor Gott zu treten und unsere Begierden vor ihm abzulegen, unsere Begierden aus unserem Leben zu verbannen. Und ich möchte euch einladen, wir singen jetzt gleich noch ein Lied, dass ihr auch diese Liedzeit, weil wir ja nicht bewusst mitsingen dürfen, einfach als Chance nehmt, nochmal mit Gott zu reden. Einfach vor ihn zu bringen, wo ihr vielleicht gemerkt habt, dass da das Ego, dass da eigene Begierden hinterstehen und uns nochmal völlig neu auf Gott auszurichten, um unsere kitzelnden Ohren loszuwerden. Amen.